Ich bin dem Harald dankbar. Er hat uns schon von den goldenen Gassen singen lassen. Wir haben gelesen von dieser Stadt, das himmlische Jerusalem. Wir möchten heute genau das betrachten, nämlich die zwei Jerusalems, die es gibt. Von daher haben wir ein Thema, das immer wieder auftaucht, auch im Leben der Gläubigen und immer wieder in verschiedensten Facetten. Es taucht auf harmlos, es taucht auf schwärmerisch. Es taucht auf, verkannt, es gibt 100.000 Spielarten von diesem Thema. Ich möchte unsere Bibelstelle dazu lesen, Galater 4, 25. Da geht es ja um das irdische Israel, um das irdische und um die geistliche Verheißung. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft oder Sklaverei, samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei. Und dieses ist die Mutter von uns allen. 31. So sind wir also, Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Und das ist ein hochinteressanter Gedanke. Er stellt hier letztendlich das normale Jerusalem dem himmlischen Jerusalem gegenüber. Man sagt, das irdische Jerusalem bedeutet Bindung, Druck, Gesetz. Man sagt, das himmlische heißt Freiheit. Und das soll auch heute unser Betrachtungsthema sein. Jerusalem kommt 820 Mal in der Bibel. Die vorigen Namen Jebus, das ist mal nicht mitgezählt, sondern rein das Jerusalem, heißt ja Stadt des doppelten Friedens. Und ich denke schon, Leute, das irdische Jerusalem ist biblisch betrachtet etwas Faszinierendes. Ich möchte es nur kurz anreißen. Und zwar, wir dürfen nicht vergessen, Jerusalem, dort war Moria. Diese gewaltige Stätte, wo in 1. Mose 22 Abraham seinen Sohn opfern sollte und wo Gott ihm dann das stellvertretende Opfer gibt und erklärt, dass er der Gott ist, der für ein Opfer sorgt. Wer müsste hier nicht an den Herr Jesus denken, das Opfer für die Sünde, für das der Vater im Himmel gesorgt hat. Es war die Stadt des großen Königs, es war die Stadt des Messias. Hesekiel 38, 12 sagt, Israel ist der Nabel oder der Mittelpunkt, das Zentrum dieser Welt und das Zentrum von Israel ist Jerusalem. Das heißt, das ist dort, wo geistlich und menschlich alle Entscheidungen sich abspielen werden. Schau, der Ort, wo der Jesus gekreuzigt wurde, vor der Stadt, vor den Toren, weil das Opfer dort, wenn man 3. Mose liest, gebracht oder entsorgt werden musste. Es ist die Stätte der Auferstehung, wo der Jesus körperlich auferstanden ist und bewiesen hat, dass er die Sünde bezahlt hat, wo er bewiesen hat durch die Auferstehung, dass er den Teufel besiegt hat, wo er bewiesen hat, dass er keine Sünde hatte, wo er das Gewaltige getan hat, dieses Opfer, und dann als Beweis auferstanden ist. Interessant, es ist auch der Ort, wo die Auferstehung war. Apostelgeschichte 1, 11 und die Himmelfahrt. In Apostelgeschichte 1, 11 sagt die Bibel was ganz Interessantes wegen diesen vielen Theorien über die Entrückung. Er sagt, dieser Jesus wird genauso wiederkommen, wie er hier gegangen ist. Und wo ist er gegangen? Vom Ölberg, Sacharja 14. Also hier in Jerusalem wird sich alles abspielen, was überhaupt für uns auch von der Heilsgeschichte her eine Rolle spielt. Da hat sich alles abgespielt und wird auch sich in Zukunft alles abspielen. Und in Sacharja 12 bis 14 haben wir das ganze Szenario, wo die Bibel sagt, Jerusalem wird zum Laststein aller Völker werden. Kennt ihr eine Hauptstadt, wo dauernd so ein Streit drum ist in der ganzen Welt wie um Jerusalem? Ich habe schon lachen müssen. Eigentlich habe ich innerlich eher gewütet, sage ich mal ganz ehrlich, wenn ich sehe, wie die braven Bürger des Talgangs dann Leserbrief schreibt wegen dem, was in Israel vor sich geht. Und wenn man sagen, habt ihr gerade keine andere Sorge. Da siehst du, die ganze Welt treibt Israel um. Die ganze Welt treibt Jerusalem um. Das ist was, wo die ganze Welt umtreibt. Und Sacharja wird so weit kommen von der Prophetie her, dass die ganze Völker sich wegen Jerusalem, ich sag's einmal so, die Köpfe einschlagen werden. Und dort wird es dann ja auch zu der großen Schlacht kommen, die in Sacharja 14 beschrieben ist, wo modernste Waffe eingesetzt werden, das wird ja beschrieben, wie ein Mensch bei lebendigem Leib verfault ihm die Augen, also man kann sich das nicht vorstellen. Und Bibel sagt auch, dort wird dann der Geist der Gnade und des Gebets ausgegossen werden und dort wird der Born sein gegen Sünde, nämlich das Blut Jesu Christi. Das heißt schon, das irdische Jerusalem ist etwas völlig Faszinierendes. Aber wie viel faszinierender ist das, was der Harald auch schon teilweise gelesen hat? Das himmlische Jerusalem. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Die Bibel beschreibt es so, dass das himmlische Jerusalem einst unsere Wohnstätte sein wird, aber es gibt Bibelstellen, die beschreiben das so, dass du fast den Eindruck hast, wir selber als lebendige Steine bilden dieses Jerusalem. Steht in der Offenbarung, werden wir nachher sehen. Ich möchte uns zuerst eine Bibelstelle lesen. Warum sage ich das? Mir geht es nicht darum, Wissen zu vermitteln über das irdische Jerusalem. Das könnt ihr alles nachlesen. Mir geht es auch nicht darum, über Jerusalem etwas zu vermitteln, über das Geistliche, sondern mir geht es darum, was hier geschrieben steht, dass wer zu diesem Jerusalem gehört, dass der zu der Freiheit gehört. Und es hat eine bestimmte Bedeutung. Wenn man zu diesem neuen Jerusalem gehört, dann hat es bestimmte Funktionen, bestimmte Bedeutungen. Es hat für uns Geistliche ungeheure Wirklichkeit und eine Funktion, die wir einfach nutzen müssen. In Hebräer 11, Vers 10 und Vers 16 sagt die Bibel, und hier haben wir dann wieder einen entscheidenden und wichtigen Hinweis. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Vers 16. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Schon die Heilige des Alten Testamentes wusste, dass da im Himmel eine Stadt ist. So wie der Herr geschrieben hat, Stadt aus Gold, Stadt aus Edelsteinen, kann man sich nicht vorstellen, ist ja Bildersprache. Gold ist immer das Wesen Gottes. Edelsteine war das, was der hohe Priester auf dem Herzen getragen hat. Also da bist du im Zentrum des Herzens Gottes, wenn es um Jerusalem geht. Natürlich spielt schon das irdische Jerusalem eine große Rolle. Gell? Heute gehen die Leute hin und pilgern schwärmerisch nach Jerusalem, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das ist falsch, biblisch. Das ist ein ganz einfacher Grund. Von der Prophetie her wird das Laubhüttenfest erst im Tausendjährigen Reich gefeiert und nicht vorher. Wenn dann der König der Könige, der Herr Jesus, wiedergekommen ist. Das ist alles schwärmerische Vorwegnahme. Also man sieht da, man kann auch Schindluder treiben mit Jerusalem. Offenbarung 21, 2, ich möchte auch betonen, dass wenn andere Religionen auf Jerusalem einen Anspruch erheben, dass der biblisch völlig ungerechtfertigt ist. Das muss man einfach nüchtern sehen. Es ist nirgends irgendwo ein Hintergrund, wo Jerusalem jemand anders gehören würde als dem lebendigen Gott. Und er hat seinem auserwählten Volk Israel gegeben. Das ist die Hauptstadt dieser Welt. Das ist der Ort, den Gott beschlossen hat. Könnt ihr durch die ganze Prophetie hindurchlesen, durch die ganze Opfergesetze. Es ist der Ort, wo er angeordnet hat, dass das Opfer geschehen soll. Das ist seine Hauptstadt. Es ist ja nicht bloß so, dass jetzt die Araber kommen, die Palästinenser, die Muslims, sondern es kommt ja genauso Vatikan, es kommen die verirrte christliche Denomination und erhebe den Anspruch für Jerusalem, es muss neutralisiert werden. Das ist alles ein Geschwätz, biblisch gesehen, Entschuldigung. Jerusalem ist Zentrum, ist die Hauptstadt Gottes, die gehört gar niemand. Da ordnet Gott an, was passiert. Er wird auch diese ganze Kriege um Jerusalem, wird alles so lenken, dass genau das passiert, was er will. Und abends, ausdrücklich, abends, am letzten Tag dieser Welt, bei der Schlacht von Armageddon, wenn es auf dieser Welt so zugeht, wie man es sich nicht mehr vorstellen kann, so schrecklich, der schrecklichste Tag dieser Weltgeschichte, wird gegen Abend plötzlich Licht erstrahlen und der Herr Jesus, der Sohn Gottes, wird seine Füße auf den Ölberg setzen. Er wird zerbrechen und dann kommt der Sohn Gottes wieder und beendet dieses ganze Drama und wird das tausendjährige Reich aufrichten. Offenbarung 21,2 sagt was ganz Einfaches. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Das soll unser Thema sein, nicht das irdische. Das ist auch wichtig, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wenn er seine Regierung aufrichtet mit dem auserwählten Volk. Aber wir, die Gläubigen des neuen Bundes, die wieder geboren sind, die gerettet sind, die bekehrt sind, wir haben eine Mutter. Wisst ihr, wer unsere Mutter ist, laut Bibel? Haben wir vorher gelesen. Jerusalem. Gott ist unser Vater und Jerusalem ist unsere Mutter. So sagt Bibel. Und gleichzeitig sagt sie, das ist euer Wohnort. Und gleichzeitig sagt sie, ihr selber bildet Jerusalem, das Himmlische. Das ist der Ort, wo der Herr Jesus in Johannes 14 sagt, er wird uns eine Stätte bereiten, nämlich im Himmel, in diesem neuen Jerusalem. Und hier heißt dann ganz einfach, er sieht die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das Zentrum, Vers 16, beziehungsweise 14. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel. Und man kann das jetzt voll durchlesen. Und das Interessante ist, auf der Basis der Apostel und Propheten, dort wurde diese Stadt letztendlich gegründet. Und darum gehören die Apostel nicht zum Ende, sondern zu der Grundlage. Darum redet die Bibel von Propheten und Aposteln und im Sinne, die das Fundament gelegt haben. Wenn jetzt wieder Leute kommen, neue Apostel wollen, dann muss ich sagen, was wollt ihr? Ja, dann merkst du halt kein heilsgeschichtliches Verständnis. Offenbarung 21,9, wichtiger Punkt. Und zwar, er kam zu mir, einer der 7 Engel, welche die 7 Schalen hatten, die mit den 7 letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Da sagt er jetzt direkt, die Braut ist das neue Jerusalem, das heißt die Gemeinde. Und von daher ist das eine ungeheure wichtige Sache, hat aber ungeheure Bedeutung. In Vers 12 sagt er, sie hat eine große und hohe Mauer, sie ist abgesondert. Und das ist ja das, was heute in der Endzeit passiert, dass diese Absonderungsmauer niedergerissen wird und dass die Welt ihre dreckige Wasser, ihre Schlammmasse in die Gemeinde hineinspült. Durch die Denkweise dieser Welt, durch die Medien, durch das alles kommt der Dreck dieser Welt in die Gemeinde Jesu hinein, wo sie vorher völlig abgesondert war. Muss ich einfach bewusst sein. Wisst ihr, dass ein Antichrist diese Welt beherrschen kann, dass alles so schnell geht, dazu brauchst du eine gewisse Globalisierung, dazu brauchst du Medien. Wisst ihr, wenn der Hudson Taylor nach China ging, dann war jede Reise, jede, ein Spiel auf Leben und Tod. Es ging ein paar Monate und immer wenn er dort war, dann haben die wieder neue Nachrichten bekommen, wenn ein Schiff kam. Heute brauchst du keine Monate warten, heute hast du einen Bruchteil von Sekunden, hast du Informationen über den Äther, über das Internet, über Fernseher, über die Medien. Und hier hast du ein riesen Problem bei der ganzen Sache. Du hast das Problem, dass du heute so kurzlebig bist und es wird hier etwas passieren. Und zwar, es wird eine völlige Verseuchung der christlichen Kreise passieren. Es ist unfassbar, was heute möglich ist. Und die Bibel sagt, dieses himmlische Jerusalem hat eigentlich den Charakter, dass eine Mauer hat. Das heißt, wenn wir uns absondern vom Dreck dieser Welt, wenn wir uns absondern von bestimmten Menschen, von bestimmten Sünden, von bestimmten Dingen, dann ist das nicht irgendwie sektierisch, sondern ist normal. Ist völlig normal, dass wir nicht mitmachen, dass wir manche Dinge nicht tun. Ist normal. Ich war jetzt bei einer großen Bankveranstaltung, wo die ganzen Honoratioren aufmarschiert sind. War auch interessant, ich habe meine alte Kollegen von Stuttgart getroffen, gell? Das ist also, wer hat so irgendwie laufen können, bis zum Vorstand ist da gewesen. Und ja, es war wunderschön, aber ich habe ein Problem. Ist das alles? Das war toll, aber wo dann alle gegangen sind, dann war der Rausch vorbei. Spätestens, wo man sich auf die, da ist ja keine Hühnerschenkel oder Schnitzel, das ist jetzt bei mir gegeben. Sondern wenn du dich auf diese edle Happen stürzt, wo du meistens ja nicht weißt, was es ist, das ist ja auch ein Problem. Zumindest für mich ein Problem. Ich will es immer erst hinterher wissen. Wenn ich schon gegessen habe, dann habe ich es geschafft. Aber spätestens, wenn du so weit bist, dann geht dieser Hauch des Exklusiven, dieser Hauch geht weg. Und dann bist du in den Niederungen des normalen, üblen Geschwätzes, egal in welcher Kreise. War gut. Also war ein richtiger Augenöffner, um wieder zu sehen, wie sind eigentlich die Machtverhältnisse und was spielt sich ab in dieser Welt. Dieses neue Jerusalem hat eine Mauer. Es ist einfach richtig, abgesondert zu sein.
Gläubige tun bestimmte Dinge nicht. Wisst ihr, darum bin ich so entsetzt, als ich vor Jahren aus einer christlichen Zeitschrift, die aus der Schweiz kommt und sehr verbreitet ist, plötzlich las, mir hat es fast umgehauen, dass es wohl möglich sei, dass ein Gläubiger in Ehebruch fallen könnte. Und ich sage, sind ihr wahnsinnig? Das ist genau das, was rigoros von Gott her verneint ist. Wenn der Gläubige nicht mehr mit der heiligen Radikalität solche Dinge so vehement und so brutal, ich sage brutal mit Absicht, sogar ist brutal nur ein zu schwaches Wort, das ablehnt und sich wehrt mit Händen und Füßen, ja, wer dann? Wisst ihr, die Gemeinde Jesu ist immer noch diese Stadt auf dem Berge, sie ist immer noch dieser heilige Ort, sie hat immer noch die Mauer. Ich könnte jetzt hunderte von Geschichten erzählen, will ich gar nicht, wo es darum geht, wie man die Gemeinde hier schädigen kann, wenn die Mauer nicht steht. Wisst ihr, und von daher ist es wichtig, dass unsere Mauer steht. Auch hier in Halbstadt, dass die Mauer steht. Ich war mal auf einer Konferenz, viele Gemeinden, aber eine Richtung. Ich war der Außenseiter. Die Brüder haben mich eingeladen und haben sie ihre elektronische Medien aufgebaut. Und da kamen sie zu mir und haben gesagt, was für Medien brauchst du? Und ich sage, gar keins, ich habe eine Bibel. Es war dann interessant, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war es auf der Konferenz, ist mir schon zweimal passiert, dann hat sich praktisch der Leiter dieser Konferenz hat sich für mich noch entschuldigt beim Publikum, dass ich halt so einer von der Alten bin, wo halt nichts hat als eine Bibel. Entschuldigung, ich habe nichts wie eine Bibel, ist das schlimm? Man sieht halt hier die Medien. Ich habe jetzt wieder einen Bericht gelesen, ich glaube, es kommt ein Topic, wo er beschreibt, wenn durch irgendwelche Naturereignisse, zum Beispiel in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt, Monate oder Wochen oder Tage gar kein Strom ist. Und ich denke, naja, so würde mich das nicht treffen. Ich habe eine Kerze und eine Bibel, mehr brauche ich nicht. Also zumindest geistlich wäre ich versorgt. Und ich glaube, ich habe so viel Kerze, dass es reichen würde. Ich habe sonst noch ein paar Sachen. Ein Feuerle machen kennt man immer noch und Linse und Spätzle, die ich, glaube ich, hinkriegen. Ihr versteht, wir sind vollkommen von dieser westlichen Wohlstandsgesellschaft aufgefressen. Geistlich. Und die Bibel sagt hier Mauer. Das heißt, der Gläubige ist ja normal immer funktional. Das hat sich auch gezeigt, wenn der Gläubige ins Gulag ging, in Russland, das war das KZ. Er war funktional, er hat funktioniert. Der Gläubige funktioniert auch in der Verfolgung, weil er vollkommen angepasst ist. Das Entscheidende ist in seinem Herzen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, der Herr Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in seinem Herzen. In der Regel hat er die Heilige Schrift, wenn man die ihm wegnimmt, dann beginnt der Heilige Geist, das, was er gelesen hat, darum müssen wir fleißig Bibel lesen, alles wieder in Erinnerung zu bringen, ist doch herrlich. Das heißt, wir sind funktional. Wir können es uns auch leisten, uns abzusondern. Wir verlieren nichts durch Absonderung. Warum? Wenn du menschlich, taktisch denkst, dann suchst du immer deinen Vorteil. Du sonderst dich nicht ab, weil du einen Vorteil willst. Weil du Einfluss willst. Wenn ich 2. Mose 14,14 glaube, dass ich stille sein soll und der Herr für mich streiten soll, kann ich mich ganz einfältig, gehorsam dort absondern, wo Gott sagt, ich überlasse es ihm. Und er wird für mich streiten und ich werde stille sein. Habe ich oft genug erlebt. Interessant, 12. Die 12 Tore, nämlich die der 12, die Namen, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Epheser 2, Vers 11 bis 14. Aus Jude und Heide bildet Gott eine neue Körperschaft, die Gemeinde. Israel wird auf die Seite gestellt und er holt sie dann am Schluss zurück, Römer 11, 25 und 26. Wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, wird ganz Israel gerettet werden. Wisst ihr, und da haben wir eine üble Sache, das, was mit Jerusalem passiert. Dass der Vatikan sagt, Internationalisierung, Jerusalem gehört alle und dass die anderen Jerusalem stehlen wollen und so. Das passiert im Geistlichen auch. Das nennt man in der Theologie die Replacement-Theologie, die Ersatztheologie, wo man dann sagt, Israel hat keine Zukunft mehr, sondern alles ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist Israel im Geist. Das wäre ja recht, wenn das stimmen würde von der Bibel her. Aber wenn du die Bibelstelle liest, muss ich sagen, Entschuldigung, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, der Leib des Christus abgeschlossen ist, dann wendet sich Gott Israel zu und die bekehren sich einem Tag, nämlich das Drittel, es überlebt. Also solche Dinge, da siehst du einfach auch diese Feindschaft gegen Gott, diese Feindschaft gegen Israel, diese Feindschaft gegen das auserwählte Volk, diese Feindschaft gegen das echte Jerusalem und natürlich die Todfeindschaft gegen das Jerusalem, das im Himmel besteht, gegen die Gemeinde Jesu. Der noch am Fleisch Geborene wird immer den noch am Geist Geborenen verfolgen. Galater 4, 29. Da kommt ja auch der Druck her. Da kommt ja auch das her, dass die Gläubigen Druck haben. Auch für den Halbfrommen. Das ist viel schlimmer wie die Gottlosen. Und da siehst du ganz einfach, der Jesus hat es ganz klar gesagt, das Heil kommt aus den Juden. Er ist ein Jude. Und dieses neue Jerusalem, das ist letztendlich, und da steht in Vers 18, das ist ein Baustoff. Also Baustoff dieser Mauer ist Jaspis. Und die Stadt selber ist aus reinem Gold, wie reines Glas. Wisst ihr, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Diese Stadt besteht aus reinem Gold. Gold ist in der Bibel immer von der Stoffsymbolik her das Wesen Gottes. Darum war die Stiftshütte aus Gold. Darum war zum Beispiel der Sühnedeckel aus reinem Gold. Darum sind zum Beispiel die Baumaterialien, die ein Mensch, der wiedergeboren ist, symbolisiert. In der Regel Akazieholz mit Gold überzogen. Da siehst du, da ist ein Kern, ein menschlich und wird von Gott mit Gold überzogen. Er wird wiedergeboren, er kriegt ein anderes Herz. Aber das, was von Gott kommt, ist direkt reines Gold. Und da hast du etwas, das ist übernatürlich. Das ist anders. Wisst ihr, wenn jetzt ein Mensch zum Glauben kommt, passiert etwas, was ich und du nicht sehen. Wir sehen das nicht. Das wäre schön, wenn wir es sehen würden. Ja, das wäre toll. Wir fühlen das nicht. Das wäre auch toll, wenn wir es fühlen würden. Sondern in der Sekunde, wenn ein Mensch Vergebung der Sünde empfängt, wenn er den Herr Jesus aufnimmt und sein Blut die Sünde abwäscht und er wiedergeboren wird, wird er in einem Geist zu einem Leib getauft. Er wird in den Leib des Christus hineingetauft. Er ist ab der Sekunde Bewohner des neuen Jerusalems. Meine Heimat ist wahrhaftig im Himmel, im neuen Jerusalem. Ich gehöre da dazu. Aber wenn ich da dazugehöre, muss ich auch Mauer haben. Dann muss ich aus Gold sein. Nur jemand, der wirklich wiedergeboren ist, gehört zu dieser Stadt. Die Stadt besteht nur aus Gold, aus Wiedergeborenen, aus denen, die Gott neu geschaffen hat. Also von daher ist die ganze Frage der christlichen Tradition, die ganze Frage der Halbfrömmigkeit ist geregelt. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so wird er nicht in das Reich Gottes eingehen. Entweder bin ich wiedergeboren, entweder habe ich den Heiligen Geist oder nicht. Also das siehst du an dieser Stadt relativ deutlich. Und wenn man dann weitergeht, Vers 22, da heißt, einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Da dreht sich in dieser neuen Stadt dreht sich nichts mehr um Kult. Das ist auch der Grund, warum man sähe und staune, wir hier kein Altar haben. Wir haben hier kein Altar, wir haben kein geweihtes Kreuz, wir haben kein Weihrauch. Wir haben eine ganze Zeremonie, haben alle nicht. Weil in dem neuen Jerusalem dreht sich die Anbetung, dreht sich alles von meinem Herz direkt durch das Blut Jesu, durch diesen direkten Zugang, laut Hebräer 10, 19, um das Zentrum des Neuen Jerusalems, Gott und seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus. Das ist kein Kult mehr. Das ist entscheidend, das ist kein Kult. Sondern da ist, darum hängt ja auch kein Kreuz. Sondern ist ein Spruch da und der Spruch beginnt, so wie es sich gehört, mit dem Namen Jesus. Und wenn ich das siehst, er sagt, da brauchst du kein Licht, da brauchst du gar nichts mehr. Es ist alles, alles dreht sich um Gott. Sagt, aber dort sind nur die, Vers 27, die geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, die wiedergeboren sind zur lebendigen Hoffnung. Nur die sind dort. So ist niemand. Lass mich, bevor wir zu uns Gläubigen gehen, zu diesen Bewohnern, bevor wir als Bewohner uns das ansehen, lass uns zuerst nochmal Hesekiel 16 ansehen, wie man in der Stadt aufgenommen wird. Das heißt, es ist jetzt für jeden, der nicht wiedergeboren ist, hast du hier eine relativ einfache, also ich sage mal so, man kann es gar nicht übersehen, wie die Anweisung ist. Und zwar Hesekiel 16 ab Vers 4. Mit deiner Geburt verhielt es sich so, an dem Tag, da du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden, Du bist auch nicht in Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen, so verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Ist er solch ein Unwiedergeborener, solch ein Nicht-Geretteter. Ich habe es schon oft erklärt, dieser Dreck der Sünde, der braucht Zeit. Das ist wie Sauerteig. Sauerteig breitet sich von alleine aus. Ich habe gestern Abend Sauerteig bastelt. Wenn du Sauerteig machst und du nimmst den Sauerteig, tust du den anderen Teig nehmen, musst nur warten, dann ist alles zersäuert und so ist die Sünde. Und hier siehst du, so ist ein Mensch. Nach kurzer Zeit, das ist oft, spätestens nach der Pubertät, kommt dieser Dreck der Sünde sowas voraus, das unübersehbar ist. Und dann sagt Vers 6, auf Vers 5, niemand hat mitleidig auf dich geblickt. Ja, wie könnte jemand mitleidig auf mich blicken? Der hat ja das gleiche Problem. Wisst ihr, diese dauernde Forderung von anderen Menschen, dass sie mich verstehen. Da muss ich sagen, Entschuldigung, das haben wir inzwischen abgewöhnt. Weil die sind doch gleich. Die haben doch das Gleiche am Hals. Die haben doch der gleiche Dreck. Er sagt, niemand hat etwas für dich getan, niemand hat sich dir erbarmt. Du warst verachtet vom Tage deiner Geburt an. So ist der Mensch. Wisst ihr, wenn ein Mensch das einmal ganz stark empfindet, dass er verachtet ist, dann geht er kaputt. Ich habe nichts für Psychologie, aber manche Dinge, wenn man sein eigenes Selbstwertgefühl völlig zerstört, und es wird durch Sünde zerstört, es wird auch durch Hochmut zerstört, als du dann voll kaputt gehst, dann kommt es noch stärker raus. Alles, was passiert, auch psychisch, ist nur letztendlich ein Ausdruck von dem, was hier sowieso schon drin ist. Und ich kann auch psychisch Positives passieren. Die Seele ist ein neutraler Raum. Da können positive Dinge und negative geschehen, beide. Aber die negative äußert sich dann brachial. Und jetzt sagt Gott, als er hier den Menschen sieht, ist ein Blutzappel, er nimmt interessanterweise Jerusalem als treulose Ehefrau, als Musterbeispiel, da sagt, du lagst da in deinem Blut und dann spricht Gott, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Das ist die große Botschaft. Wisst ihr, das ist eine frohe Botschaft, keine Sektenbotschaft. Die Sekte haben immer nur Folgendes, nur Elite, nur ein paar, nur wir, nur der, was tut, was wir wollen, das ist Sekte. Aber das Evangelium ist global. Das Evangelium sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder ausdrücklich, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also ist das Heil Gottes erschienen im Titusbrief. Heilbringend für alle Menschen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass sich nicht alle retten lassen, das ist eine ganz andere Sache. Aber hier ist etwas, und das ist gewaltig. Die Bibel sagt, Gott ruft uns zu, du sollst leben, du sollst nicht kaputt gehen, du sollst seelisch nicht kaputt gehen, du sollst deinen Perfektionismus nicht kaputt gehen, du sollst nicht kaputt gehen deine großen Forderungen, die du gegen dich selber hast. Das ist eine der größten Fallen im Leben eines Menschen. Du sollst nicht kaputt gehen deinem Hader, an deinem Neid, an deiner Unzufriedenheit. Du sollst nicht kaputt gehen, weil du, es ist vielleicht ein Witz, ich bin ja ein Mann, aber ich kann mich jetzt dunkel erinnern, das hat mir mein Klavierlehrer auch deutlich Gedächtnis geprügelt. Ich hatte einen Klavierlehrer, wenn ich eine Note falsch oder zwei falsch gespielt habe, hat er mir von hinten voll eine, und zwar nicht ein leichter Schlag auf den Hinterkopf, der hat voll durchgezogen. Und der hat eine Hand gehabt, die war dreimal so groß wie meine heute. Der hat mir dann eine gescheuert, dass ich nicht mehr wusste, wie ich hieß. Ich hatte noch jeder Klavierstunde hatte ich so einen Kopf. Das ist auch der Grund, warum ich dann das Klavierspielen eingestellt habe. Nicht, weil mir das Klavier nicht gefällt. Ich kann heute nur ein bisschen spielen, sondern das kam daher, weil der mich immer verprügelt hat. Dann hat man mir gesagt, als Kind schon, du hast einen musikalischen Hinterkopf, also ein bisschen den Hinterkopf, wo hinter raussteht. Und ich weiß, das habe ich gehasst als Kind. Ich bin immer von meinem Urgroßvater, der hat so eine Kommode gehabt mit drei Spiegeln. Dann habe ich die Spiegel querklappt. Kennt ihr das? Und dann kannst du dich hinten sehen. Und habe die querklappt, dann habe ich immer meinen Hinterkopf angeguckt. Da habe ich immer mit gehadert wegen diesem Hinterkopf. Wisst ihr, der Mensch ist nie zufrieden. Du kriegst den Mensch von dem, was er hat, kriegst du ihn nicht zur Ruhe. Wisst ihr, ich habe das gesehen bei den Frauen. Wenn du eine Frau findest, die etwas fülliger ist, dann will sie dürr sein. Ich hatte mal eine Freundin, da war ich noch ganz junger Spund, die war dürr, die wollte mit Gewalt dick sein oder dicker sein. Gell? Du findest nie jemanden, der sagt, so ist gerade recht. Steht er morgens vor den Spiegel, guckt rein und sagt, so ist gerade recht. So ähnlich mache ich es manchmal. Ist doch okay. Oder hat Gott einen Fehler gemacht? Mich stören auch manche Dinge, aber du kannst dich nicht da unten um das Zeugs drehen. Wisst ihr, wenn das ein Mensch macht, dass sich um die Dinge dreht, dann kommt die Sündenatur und dann zerfrisst sich. Und da ist dann jemand, der schürt das Feuer. Das ist der Teufel. Der schürt das Feuer. Mit was für Absicht? Was hat der Teufel für Absicht? Lügner? A, lügt er. B, Mörder? Er will dich zerstören. Er will mich zerstören. Und wenn das richtig passiert, dann passiert es brutal. Und dann sagt er in Vers 7, du warst noch nackt und bloß. Wisst ihr, wo die Nacktheit aufgeblitzt ist? 1. Mose 3 noch im Sündenfall. Die haben vorher nicht gewusst, dass sie nackt sind. Haben sie nicht gewusst. Scham und das Empfinden der Nacktheit ist eine Folge vom Sündenfall. Nacktheit in der Ehe ist okay. Aber Nacktheit, öffentlich, ist Ausdruck von geistlichem Luderleben, das ist Ausdruck von Sünde. Auch zwischen Kindern und Eltern. Vorsicht. Weißt du mal, 3. Mose. 3. Mose ist nicht nur das mosaische Gesetz, sondern hat auch Grundsätze. Ich habe es die Woche wieder gelesen, habe ich gedacht, ja, eigentlich haben sie recht. Man muss bestimmte keusche Dinge, die Gott gibt, muss man einfach praktizieren. Aber zuerst einmal empfindet der Mensch sich nackt und er empfindet auch eine Nacktheit Gott gegenüber, eine Schutzlosigkeit. Er empfindet, dass er erledigt ist. Er empfindet es, er ist erledigt. Schutzlos, dem lebendigen, dreimal heiliger Gott ausgeliefert. Was willst du dann noch tun? 8. Als ich nun an dir vorübergehen und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich, bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Das ist das perfekte Bild einer Wiedergeburt. Gott erbarmt sich diesem Menschen und sagt, du sollst leben. Er geht hin. Ist ja hier in Form eines Menschen beschrieben. Er deckt ihn zu mit der Decke. Er deckt die Sünde zu durch Jesu Blut. Er bedeckt die Blöße. Du kommst dir Gott gegenüber nicht mehr nackt vor. Und er macht einen Bund, der Bund in Jesu Blut, Matthäus 26, 28. Und sagt, du wurdest mein, jetzt bist du ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Und der Herr Jesus ist dein Herr, du bist sein Eigentum, aber ein Kind Gottes des Vaters. Wenn die Wiedergeburt geschieht, du wirst gebadet, der ganze Dreck wird abgewaschen. Die Bibel sagt, Vers 10, ich legte dir weißes Leinen an. Vers 13, so warst du geschmückt mit Gold, das Wesen Gottes, seine Natur, mit Silber. Silber ist ein Bild für das Wort Gottes, die zwei silberne Posaunen. Und dein Kleid war aus weißem Leinen, vollkommen gereinigt, aus Seide und Buntwirkerei. Du hast Weißbrot, Honig und Öl gegessen, die Speise Gottes. Und du wurdest überaus schön und brachtest es zur Königswürde. So ist ein Wiedergeborener. Denkt man gar nicht, oder? So eine hohe Berufung. Und dein Ruhm verbreitete sich unter den Heidenvölkern wegen deiner Schönheit. Denn sie war vollkommen durch meinen Schmuck. Das ist alles nur das, was Gott in uns hineinlegt, durch Christus. Den ich dir angelegt hatte, spricht Gott, der Herr. Die Ungläubige, wenn du vor Gott wandelst, heilig, in dieser heiligen Reinheit und Keuschheit, dann sähe die Ungläubige, da ist was, was sie nicht haben. Sie kriegen Sehnsucht. Das ist dieser heilige Schmuck. Wisst ihr, das ist was Herrliches, wenn jemand wiedergeboren ist. Und jetzt sage ich es mal ganz vereinfacht. Nur der das erlebt hat, gehört zum neuen Jerusalem. Nur der das erlebt hat, gehört zu der neuen Welt Gottes. Es wird dann eingehend in Kapitel 16 beschrieben, wie man das wieder kaputt machen kann. Möchte ich nicht lesen heute. Also ich möchte was anderes lesen. Ich habe mir lange überlegt, ob ich den Hesekiel dazu lese. Ich glaube, ich habe es dann doch geändert. Galater 4, 21. Haben wir ja zum Eingang gehabt. Er sagt hier, ihr seid Kinder der Freien. Ne, Jerusalem ist frei. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn ihr zum Beispiel Hesekiel 40 bis 48 lest, dann sieht er, wie alles, was in diese Stadt hineinwirkt, innerlich ist. Es geht alles ins Zentrum des Herzens, des Inneren hinein. Das spielt sich innerlich ab. Wisst ihr, wenn manche schwärmerische Kreise da umeinander laufen, wenn eine Veranstaltung ist für die Welt und Autos Hände auflegen, dass sie sich bekehren, dann ist das der Höhepunkt jedes Unsinns und jeder falsche Vorstellung von Gott. Gott richtet die Herrschaft auf dieser Erde nicht auf, bevor der Herr Jesus nicht nach Jerusalem zurückkehrt und den Ölberg betritt, sondern der Herr dieser Welt wird der Antichrist sein, der nichts anderes ist wie Inkarnation des Teufels. Das ist das, was kommt. Die Herren dieser Welt sind ein anderes Kaliber. Wir sind Fremdlinge. Wir haben die Mauer. Wir sind abgesondert. Wir gehören da nicht dazu. Bei uns ist der König im Herzen. Wir wohnen in der Stadt des Königs, in dem goldenen Jerusalem. Darum sagt Paulus, trachtet nach dem, was droben ist. Du bist mit Christus versetzt in die himmlischen Orte. Dort ist meine Heimat. Dort hole ich meine Kraft her. Was der Herr mir gibt. Dort hole ich meine Freude her, dort hole ich das her aus den geistlichen Dingen, aus den geistlichen Gütern. Aber diese Welt ist mein Feind. Die ist definitiv mein Feind. Das kann schön sein. Die Welt ist manchmal nett. Wie oft sagen Gläubige zu mir, die Welt ist lieber zu mir, wie die Gläubigen zu euch. Okay, verstehe ich. Bis die Welt kann nett sein, aber wegen dem gehört sie trotzdem am Teufel. Müssen wir einfach sehen, trotz aller Nettigkeit, das ist eine Täuschung. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach, wenn du zu diesem neuen Jerusalem gehörst, da spitzt sich alles innerlich ab. Und jetzt sagt er, das Jerusalem oben ist frei. Wenn du zu diesem Jerusalem gehörst, dann musst du frei sein. Ist der Normalzustand, dass du frei bist. Wisst ihr, jetzt, das ist wirklich nicht nur biblischer Befund, sondern auch ein Erfahrungswert über fast, ja, 40 sind sie nicht, aber 6, 37 Jahre. Ich lese uns dazu Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Wisst ihr, eine der schrecklichsten Folgen des Sündefalls ist Bindung. Wisst ihr, was Bindung ist? Bindung heißt Fessel. Bindung heißt Zwang. Ich werde von jemand Drittem in meiner Bewegungsfreiheit, in meiner Entscheidungsfähigkeit, werde ich gehindert. Und hier geht der Paulus hin und sagt, auch Gläubige, trotz Wiedergeburt, haben das. Aber der Wille Gottes ist Freiheit. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist frei. Wisst ihr, viele Menschen sind gebunden durch Sünde, auch Gläubige. Darum sagt Paulus in 2. Korinther 12, Vers 20 und 21, wenn ich zu euch komme, habe ich Angst, dass ich euch nicht so finde, wie ich wollte. Denn es könnte sein, dass ich da bestimmte Sünde sehe. Und dann nennt er harmlose Sünde. Falls es Sünde gibt, die harmlos ist. Also auf den ersten Blick eher kleinere Dinge. Und dann sagt er, das kommt, wenn ihr nämlich nicht Buße getan habt. Und dann bringt er die brutalen Sünden. Die wirklich schreckliche, die schlimme. Das heißt, es kann passieren, dass im Leben eines Gläubigen Bindung da ist an die Sünde, dass er nicht loskommt. Laster. Glaubt ihr, dass Gläubige keine Laster haben? Wenn du dich seelsorgerlich einigermaßen auskennst, dann weißt du, dass die Gläubigen Laster haben, die selbst die Welt nicht kennt. Aber wisst ihr, was eine der schlimmsten Bindung ist? Das ist die Bindung an die Seele. Die Bindung an die eigene Seele. Und es hat ganz viele Spielarten. Luther hat es sehr drastisch ausgedrückt. Der hat es so ausgedrückt, wie man es heute ja nicht mehr tut, weil man niemand ärgern will. Aber ich habe schon oft gedacht, so dumm ist das gar nicht, was er geschrieben hat. Er hat gesagt, fressen, saufen. Das ist nichts anderes wie eine frustrierte Seele, die Ersatzbefriedigung sucht. Sexualität außerhalb der Ehe ist nichts anderes. Der ganze Dreck dieser Welt, das ist alles nur Ersatzbefriedigung. Das sind die üblen Dinge, die sieht man dann im Laufe der Zeit. Also ich behaupte immer noch, ein Mensch sieht nach einer bestimmten Zeit, was er treibt. Aber da kommt was anderes. Das sind dann die edlen Dinge. Eigene Ehre. Das ist genauso eine Seelenäußerung, eine Bindung in der eigenen Seele. Ich weiß nicht, ob ihr Bruno Kreisky gekannt habt, der österreichische Ministerpräsident. Der war ein Spezialist für das. Der hat das auch offen gesagt. Wenn sie den geehrt haben, hat er gesagt, das war wunderbar, mehr noch, ich kann es ertragen. Hat er öffentlich gesagt, Wage bringt es, Quageladungweise, sag's mal in meine Worte. Edelkeit, Stolz, Stolz auf das eigene. Es gibt tausend Arten, auf was man stolz sein. Wenn man nichts hat zum Stolz sein, dann nimmt man Kinder. Kennt ihr das? Wenn man nichts mehr findet, Kinder findet ich immer. Ich habe jetzt immer ein Buch gelesen, der ist ein Jude, ein faszinierender Mann, der sagt, sein Vater hat immer gesagt, meine Frau ist die Schönste und meine Kinder sind die Gescheitste. Also du findest immer was, wo du drauf stolz sein kannst. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann kommt das Schlimmste, wenn sich das so äußert, dann ist es nach außen. Das ist Außerverhältnis, das ist schon schlimm genug. Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wenn sich das im Innenverhältnis äußert. Wenn es nicht nach draußen geht, sondern nach innen. Wenn du dich zerfleischt im Perfektionismus. Wenn du ein Sklave bist, vom Teufel gebunden mit deinem eigenen Ich. Wenn deine Veranlagung sagt, ich schaffe es nicht, ich bin ein Niemand, ich bin ein Nichts, ich bin der Letzte, mich mag gar niemand. Kennt ihr das? Wie viele Gläubige gibt es, die so rumlaufen? Sich vom Teufel diese Lüge einreden lasset und nicht mehr sagt, ich bin Hesekiel 16. Allerdings, bei Vers 11 sollte man schon die Bremse reintun. 4 bis 11. Nicht weiter, sonst wird es schwierig. Wisst ihr, warum sieht es der Gläubige nicht? Dass er die kleinen Kleider anhat, die Goldkrone aufhat, dass er die Edelsteine, dass er geschmückt ist, dass er ein herrliches Gebilde ist vor Gott. Warum sieht er das nicht? Wisst ihr warum? Weil der Teufel der Seelenbereich infiltriert und dich anlügt. Er ist ein Lügner von Anfang an. Was hat er für ein Ziel? Nicht mir Lohn zu rauben, sondern mich zu killen, mich tot zu machen. Es geht um Leben und Tod, es ist Mord und Totschlag. Der Teufel will mich töten, menschlich und geistlich. Diese Eigenverladung, sich selber zu zerstören, die ist ungeheuer. Das ist, aber wisst ihr, wer die hat? Die haben komischerweise nicht die Lauen. Die haben nicht die Lauergläubigen, sondern diese Veranlagung haben oft die Besten. Zu mir hat einmal jemand gesagt, in der Seelsorge, bin dem Bruder heute noch dankbar, ist schon lange in der Ewigkeit. Er hat zu mir gesagt, weißt du, Bursche, der hat mich nicht so zart gefasst. Das war auch der, der gesagt hat, ich sei ein Blindarm. Der hat mich nicht so zart genommen. Aber der hat einmal zu mir gesagt, der hat gesagt, weißt du, deine Veranlagung, dieses Übersensible, dieses Selbstzerfleischende, ich hab das ja auch. Sagt er, das ist was zu Deutsch Ekelhaftes, das ist unmöglich. Aber er hat gesagt, wenn du das in geistliche Kanäle lenken kannst, wenn du das auf die richtige Ebene bringst, sagt er, dann ist das geistlich etwas Wertvolles, wo du dienen kannst, wo du dem Herrn dienen kannst und den Menschen. Hat er recht. Aber sobald das vom Teufel benutzt wird, dann zerstört er die Menschen. Und das kommt daher, dass die Gläubigen denken, weil der Teufel sie anlügt, das ist der Normalfall. Ich sage es anders, das ist mein Schicksal. Ist Unsinn. Mein Schicksal ist Hesekiel 16, 4 bis 11. Das ist mein Schicksal. Eine hohe Berufung. Vor Gott gesalbt mit dem Heiligen Geist. Vor Gott mit geistlichen Gaben begabt. Und zwar so, was für mich das maßgeschneidert ist, das Optimale, das Beste. Ich kann sagen, ich habe das Beste, was es gibt, hat mir Gott gegeben. Sobald der Mensch anfängt und denkt, na, vielleicht wäre das besser, jenes besser, sobald er seinem Seelenbereich nachgibt und dem Teufel sein Werk unterstützt, passiert's. Da feuert dann der Teufel Triumphe. Wisst ihr, was das ist, was ich gerade beschrieben habe? Wisst ihr, was das ist? Das ist nichts anderes wie eine Wirkung der Erbsünde. Das ist ganz gewöhnlich die Erbsünde. Erbsünde heißt, dass Adam seine Gene mit dem Tod drin, mit dem Geistlichen, seine Kinder vererbt hat. Darum schlägt Kain der Abel tot. Ist gar keine Frage. Und diese ganze Wirkungen, die sind ungeheuer. Die wirken auf unser Leben. Und zwar radikal. Der Jesus sagt in Johannes 8, 36, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Der Wille Gottes ist, dass ich und du, dass wir frei sind von dem. Er will, dass wir sind wie im Hesekiel, diese geschmückte Braut. Er will nicht, dass wir uns innerlich zerfleischen. Er will nicht, dass wir im Dreck der Sünde oder Unreinheit leben. Er will nicht, dass wir im Laster leben. Es will er alles nicht. Er will ja auch nicht, dass wir im Stolz, im Hochmut, in dem egoistischen, seelischen, das sind ja alles nur Spielarten der gleichen Problematik. Ist ja nichts anderes. Ist nur Spielart. Der eine sagt, ich bin ein Versager, geht in die Depression. Der andere sagt, ich bin der Größte, geht in den Hochmut. Ja, was ist der Unterschied? Ich habe mal seelsorgerlich von einer Schwester eine Aussage gehört, die hat mich getroffen. Die hat gesagt, Depression ist nur frustrierter Hochmut. Ich denke, ja, so brutal kann man das nicht sagen. Ich habe ein Problem. Sie hat recht. Der Wille Gottes ist für uns Gläubige, die wir zu diesem neuen Jerusalem gehören, die wir zu diesem Leib des Christus gehören, die wir hier in die himmlischen Orte versetzt sind, Freiheit. Freiheit vom Laster, Freiheit vor der Sünde, Freiheit vor der Seele, Freiheit vor der Unreinigkeit, Freiheit von allen diesen seelischen Äußerungen, auch Freiheit vom Egoismus, Freiheit vom Hochmut, Freiheit aber auch von Hader, von allen diesen Spielarten. Gott will freie Menschen. Römer 6, 19 bis 23 handelt es massiv ab. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Wisst ihr, das ist mein Problem. Ich habe Fleisch. Ich merke das. Ich habe heute Morgen gemerkt, dass ich Fleisch habe. Ich bin bald aufgewacht. Auf den Wecker guckt. Ja, dumm, wie du jetzt aufgewacht bist. Jetzt langt es nicht mehr zum richtig Einschlafen. Wenn du richtig einschläfst, dann musst du gleich wieder aufstehen. Du wirst todmüde sein. Wisst ihr, wo das herkommt? Du wirst todmüde sein. Wer das gesagt hat? Das hat der Teufel meine Seele ertrainiert. Ich hätte auch gleich sagen können, wunderbar, jetzt bist du auf unter die kalte Dusche und dann der Tag beginnt. Hätte man auch machen können. Geht alles. Wisst ihr, was ich damit zum Ausdruck bringen will? Der Teufel ist die ganze Zeit dran, dich bezüglich deiner Stellung, dich bezüglich deiner Gefühle, dich bezüglich deines inneren Menschen anzulügen. Und wenn du nicht hingehst und die Wahrheit untersuchst, Herr Jesus ist die Wahrheit, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, das Wort Gottes ist die Wahrheit, Johannes 17, 17, und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Wenn du nicht durch den Heiligen Geist über das Wort Gottes das annimmst, was der Herr dir zeigt, über deine Stellung, über dein Herz, über deine Seele, dann wirst du eine Beute. Und dann zerstört dein Leben und dann sagst du, warum hat Gott es zugelassen? Und ich sage, gar nichts hat er zugelassen, selber schuld. Es hört sich nicht an, selber schuld. Ist einfach so. Du steuerst als Gläubiger selber, was dir passiert. Du steuerst, wie du geistlich marschierst. Du steuerst alles. Folgst du dem Lamme, wohin es geht, dann wirst du ein Gesegneter oder eine Gesegnete des Herrn sein. Was nicht einmal heißt, dass du da nicht Martyrium erleben musst, dass du nicht ins Gefängnis musst, das sagt es gar nicht. Aber du wirst im Zentrum Gottes sein und der Segen Gottes wird überfließend sich über dich ergießen. Er sagt hier, die Schwachheit des Fleisches. Und er sagt, so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinigkeit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Das heißt, du warst ein Sklave der Sünde. Und du hast den Wille, du hast letztendlich die Möglichkeit, das zu ändern. Warum? Das ist ganz einfach. 2. Korinther 4, 13 sagt etwas. Das muss man sich einfach einmal vergegenwärtigen. Ich stelle, habe ich noch nie Prediger gehört. Verstehe nicht. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht. Das heißt, ich habe den Geist des Glaubens bei der Wiedergeburt. Als ich in dieses neue Jerusalem als Bewohner eingezogen bin, als ich ein Stein dieser Stadt wurde, habe ich den Geist der Sohnschaft bekommen und der Geist der Sohnschaft ist der Geist des Glaubens. Wisst ihr, was das heißt, Geschwister? Ich habe die Fähigkeit, alles im Glauben zu tun, was Gott fordert. Es gibt im Leben eines Gläubigen, bei dem, was Gott von ihm fordert, kein Unmöglich, wenn ich den Geist des Glaubens habe. Es gibt Unmöglich, wenn ich Dinge tun will, die Gott nicht will. Aber alles, was Gott mir sagt, dass ich tun soll, auch in der Schrift, kann ich tun. Wenn ich will, weil ich den Geist des Glaubens habe. Ist der Unterschied. 2. Korinther 3, 17. Ich kann euch nur eins sagen, unterschätzt den 2. Korintherbrief nicht. Ich habe den früher so lässig gelesen. Lest den 2. Korintherbrief mit einer heiligen Ehrfurcht. Dort stecken die Geheimnisse, auch der Erlösung. 2. Korinther 3, 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Merkt ihr was? Der Jesus ist durch den Heiligen Geist in mein Herz eingezogen. Und in dem Teil meiner Seele, in dem Teil meines Herzens, in dem Teil meines inneren Menschen, wo der Heilige Geist Raum hat, bin ich frei. Dort, wo der Heilige Geist keinen Raum hat, bin ich nicht frei. Weil die Freiheit ist dort, wo der Herr ist. Die Freiheit ist dort, wo der Geist ist. Jesaja 61 sagt ja ziemlich deutlich, und das ist ja die Darstellung des Messias in seiner Vollfunktion als Erlöser. Also Jesaja 61 ist die Erlösung so komplett dargestellt wie nirgends im Alten Testament. Und dort sagt er, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Das heißt, die Tür ist offen. Ich kann aus jeder Bindung raus, im Glauben. Ist euch das klar? Ich kann raus. Wenn ich sage, ich kann nicht raus, mache ich Gott zum Lügner, indem ich sage, nein, stimmt nicht. Es stimmt, ich kann raus. Ich habe bei mir gesehen, wisst ihr, wenn ich aus bestimmten Bindungen nicht rauskam, warum ich nicht rauskam, ich habe das untersucht. Immer, wenn ich es halbherzig versucht habe. Immer, wenn ich mit ganzer Radikalität mich aufs Wort Gottes gestellt habe, die Erlösung in Anspruch genommen habe und gesagt habe, jetzt will ich dem Herrn dienen, koste es, was es wolle. Wisst ihr, was passiert ist? Habe ich durch den Geist des Glaubens getan. Ich bin rausgekommen. Ich kenne keinen Fall, wo ich nicht rausgekommen bin. Und ich bin nicht wackelig rausgekommen, dass ich dann noch 3 Wochen wieder das Gleiche tat, sondern ich bin rausgekommen, nachhaltigst. Aber ich muss glauben, dass die Tür offen ist. Und ich muss den Geist des Glaubens anwenden, indem ich es tue. Wenn ich das nicht tue, passiert nichts. Also nochmal, halbherzig. Der alte Chef vom Bauamt hat immer gesagt, Lendenlärm. Wenn man Lendenlärm kommt, da ist keine Kraft dahinter. Dann passiert nichts. Lukas 1, 74 ist eine Prophetie, was passiert, wenn Jesus kommt. Wenn der Herr Jesus kommt, was dann passieren wird? Dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten, da steht das Wort Latroio, also Gottesdienst darbrechten, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Wisst ihr, was das heißt? Befreit vom Teufel seine ganzen Spiele, vom Teufel seine Bindungen, unser Leben lang. Das ist der Wille Gottes, Entschuldigung. Das ist der Wille Gottes. Darf ich ganz böse sein? Manche Leute sehen das, dass sie es nicht können. Wisst ihr, was sie dann tun? Dann suchen sie eine hehre Aufgabe im Reich Gottes. Und dann stürzen sie sich mit ganzer Energie in die Aufgabe. Ich möchte nicht wissen, wie viele Missionare vom Missionsfeld sind, die so gesinnt sind innerlich. Ich möchte nicht gucken. Mir haben Missionare ins Gesicht in der Sache gesagt, dass ich nicht mal mehr antworten konnte. Und meine Frau würde euch sagen, das ist ein seltener Fall, dass ich das Maul nicht aufbringe. Ich konnte nicht mehr reden. Ich war, wie wenn man einen Hammer auf den Kopf geschlagen hätte. Zum Beispiel der Albert Schweitzer ist wegen der Bibelkritik nach Lambarene gegangen. Es war kein Gläubiger, sondern es war ein gottloser, moderner Theologe. Der ist dorthin gegangen wegen aus Verzweiflung. Und manche andere Gläubige, die gehen wegen ihrer Bindungen, gehen sie aufs Missionsfeld, gehen sie zu hehren Aufgaben. Man hat gewaltige Dinge. Wird im Preisgericht als Stroh verbrannt werden. Wird nichts gelten. Wisst ihr, weil das ist nicht von Gott gewirkt, sondern von mir gewirkt. In meinem Frust, in meinem Elend. Römer 6 ist das Zentralkapitel, das hier alle Funktionen steuert. Ich denke, es ist für uns so zentral. Er sagt auch hier, Römer 6, 14, denn die Sünde wird nicht herrschen. auch die Bindung über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade seid. Gnade hat immer die Wirkung, dass man frei ist. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus, Römer 8, die erste Verse, hat mich frei gemacht. Nicht macht mich frei, hat mich frei gemacht, aber ich muss das halten. Sonst passiert Hesekiel 16, von Vers 11 bis zum Schluss, dann kommt es zurück. Die Bibel sagt, manchmal kommt es siebenfach schlimmer zurück wie vorher. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das, was sich in meiner Seele abspielt mit dieser Selbstverdammung, mit dieser Depression, mit diesem sich kaputt machen, das ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Und sobald ich zum Herrn Jesus komme, zum Gesetz des Geistes und des Lebens und hier Widerstand leiste durch die Erlösung und ihm glaube, dass er Erlösung bei mir wirkt und in kindlichem Glaube gegen diese Dinge angehe und sage, es steht geschrieben, dass ich hier frei sein soll. Es ist dein Wille. Und 1. Johannes 5, Vers 14 sagt, alles, was ich im Wille Gottes bitte, wird er tun. Wenn ich etwas weiß, dass der Wille Gottes ist, zum Beispiel frei zu sein, ich habe eine Bindung und ich komme ernsten heiligen Willensentschluss durch den Geist des Glaubens zu Gott und sage, ich will, dann tut er es. 100% funktioniert. Funktioniert. Wisst ihr, wer immer Menschen sagt, es funktioniert nicht? Das ist der Teufel, der lügt elendiglich. Ich habe es am Anfang gar nicht erkannt. Bis ich noch gemerkt habe, der lügt mich auch an. Da habe ich gedacht, hoppla, mich auch? Ah ja. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe meine Frau schon beraten und gesagt, hey, Falle. Er hat beide angelogen. Brutal. Wir tun immer, wie wenn das, was der Teufel sagen würde, die Wahrheit wäre. Das ist der Lügner von Anfang an. Er lügt dich an. Er lügt mich an. Die Bibel sagt was ganz einfaches. Wenn du zu diesem neuen Jerusalem gehörst, wenn du wieder geboren bist zur lebendigen Hoffnung, wenn du ein Gotteskind bist, dann darfst du nicht gebunden sein. Dann musst du frei sein. Das ist übrigens kein Kriterium, ob man wiedergeboren ist. Ein Wiedergeborener kann wohl gebunden sein. Dass man es richtig versteht. Er kann das gleiche erleben wie in Hesekiel 16, gegen Schluss, er kann wieder reinrutschen. Das ist Katastrophe. Das ist mir auch schon passiert. Wem ist das nicht passiert? Aber, die Bibel geht jetzt ganz einfach hin. Wisst ihr, jetzt kommt etwas und das ist in der Grammatik der Imperativ. Wisst ihr, was der Imperativ ist? Das ist ein Befehl. Und die alte Deutsche müsste ja wissen, was ein Befehl ist. Wir sind bloß eine völlig verweichlichte, sagen wir, Technikgeneration. Müssen wir mal so alte Predigte lesen vom alten General von Viehbahn, wie da die Leute Bekehrung erklärt hat. Der hat gesagt, stillgestanden, kehrt um, marsch. Besser kannst du das nicht erklären. Wisst ihr, und das ist ein Problem. Wir sind zu verweichlicht. Jetzt geht die Bibel ganz einfach hin. Wisst ihr, wir müssen einfach mal glauben, dass Gott das sagt, was er meint und meint, was er sagt. Was sagt er jetzt? Neues Jerusalem, frei. Raus aus den Bindungen, frei vom Ich, frei vom Ego. Kolosser 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Neues Jerusalem. Trachtet nach dem, was droben ist. Neues Jerusalem. Und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, Tatsache. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott oben. Wenn Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ist jetzt Wiederkunft gemeint. Jetzt sagt er, tötet daher. Er sagt nicht, meditiere, faste, tu was Besonderes. Er gibt nur einen Befehl. Warum kann Gott einen Befehl geben? Er sagt, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Töte sie. Ja, wie kann ich das? Ganz einfach, weil ich den Geist des Glaubens habe. Weil der Jesus mit seinem Blut dafür bezahlt hat, weil es ein Befehl ist, weil es der Wille Gottes ist. Alles, was der Wille Gottes ist, wenn ich durch den Geist des Glaubens Gott ehre und sage, ja, ich bin bereit und dann im kindlichen Glauben handle, wird es geschehen. Dann bin ich in der Lage, alles zu töten. Was soll ich töten? Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, die Habsucht ist, oder Götzendienst ist. Um derer Dinge willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Er sagt nicht, bring dich in eine geistliche Stimmung mit Chorussen. geh in die Seelsorge, bekenne deine Sünde. Das sagt alles kalt, das sagt er, ist kalt, leg ab. Meint er das wirklich so? Meint er, Mensch, ich kann es einfach ablegen? Wie meine Jacke nachher ablege, wenn ich heimkomme? Ja. Was meint er? Leg ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Munde. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur vollen Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ich kann das ablegen. Wie? Im Glauben. Wir unterschätzen das. Wisst ihr, Hebräer 11, das ganze Kapitel, hat immer im Dativ, Dativ ist im Griechischen praktisch, wie man es macht. Sagt immer, durch Glauben. Da steht immer, das gleiche, immer die gleiche Zeitform, immer das gleiche Wort. Durch Glauben hat der Abraham, durch Glauben hat der Noah, durch Glauben, alle haben durch Glauben. Paulus hat durch Glauben alles getan. Jetzt kommen wir und was denken wir? Wie tun wir es? Wir versuchen Dinge, die wir nur durch kindliche Glaube auslösen sollten, weil es geschrieben steht und der Wille Gottes ist, versuchen wir gefühlsmäßig seelisch zu tun. Geschwister, es geht nicht. Wir werden scheitern. Ich bin lang genug gescheitert. Sobald du das seelisch tust mit deiner Kraft, das kann manchmal ein bisschen funktionieren, aber nachhaltig wirst du nichts erreichen. Sondern erst wenn du in kindlichem Glauben glaubst, dass du mit Christus gekreuzigt bist, glaubst, dass das vollkommene Opfer vollkommen frei macht, dass der Herr Jesus dich völlig befreien wird, dass jede Bindung bricht in deiner Seele. Sobald du das glaubst und in kindlichem Glauben feststellst, ich sage ausdrücklich feststellst, dass das der Wille Gottes ist und dann glaubst, laut 1. Johannes 5, Vers 14, dass du aufgrund dieses Willens Gottes es auslösen kannst, dass es bei dir und bei mir funktioniert, dann wird es passieren. Vorher nicht. Markus 1, 15 sagt ein ganz einfaches Rezept. Als der Jesus auf diese Erde kam oder der Gläubige, die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, ist ganz einfach. Markus 1, 15 ist die erste Predigt Jesu. Tut Buße und glaubt. Was heißt Buße? Buße heißt nur Gesinnungsänderung. Wisst ihr, die Religion hat aus Buße was gemacht. Erbsen in die Schuhe. Kein Fisch essen, kein Fleisch essen. Fasten, sich selber kasteuern. Das ist Buße. Buße heißt nur Änderung der Gesinnung. Metanoia. Das Wort zusammengesetzt aus zwei griechischen Wörtern heißt Änderung meiner Einstellung. Ich ändere meine Einstellung und sage, Gott, ich gebe dir recht. Der Herr Jesus hat alles getan. Ich gebe dir recht, wenn du sagst, leg ab, dann kann ich ablegen, weil ich den Geist des Glaubens habe. Wenn du sagst, was dann danach kommt im Kolosser, zieht den neuen Menschen an. Zieht es an, was die Geistesfrüchte hervorbringt, dann kann ich das. Ich kann. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Ich kann, wenn ich will. Epheser 1, 17 und 18 ist der Schlüssel, mit dem möchte ich auch schließen. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Also sagt, du brauchst eine bestimmte Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Ja, was soll ich denn wissen? Über was will mich denn der Herr erleuchten? Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, das ist in mir drin, ist die Erlösung, dieses Paket. Und was die überwältigende Größe, jetzt kommen wir zum Wesentlichen, seiner Kraftwirkung, da steht im Griechischen Dynamik, Dynamis, ist, die wir glauben. Wer kriegt die Dynamik? Die wir glauben. Nur die, die es im Glauben auslösen. Gemäß der Wirksamkeit, da steht im Griechischen Energeia, also da ist was da. Der Macht, da steht Kontrolle. Englisch wäre es Controlling. Dumme neudeutsche Sprache. Aber es ist Kontrolle gemeint. Seiner Stärke. Das sagt doch die Bibel eiskalt. Du musst endlich begreifen, was in dir ist und dass Gott durch seine Kraftwirkungen bei dir jede Energie auslösen kann, die jede Bindung bricht, die alle deine Probleme zerstört, die dich fähig macht, dich selber zu kontrollieren, dass du wirklich geistlich stark wirst. Und wie geschieht's? durch Glaube. Das Los, das Erbe, Anführungszeichen, das Schicksal der Gemeinde Jesu ist Freiheit. Gott will freie Leute. Und Gott hat es so einfach gemacht, das vollkommene Opfer ist so einfach, ich muss nur im Glauben wollen. Und wisst ihr, wir sind hinterhältige Menschen. Wir unterstellen immer Gott, dass es nicht funktioniert. Ja, warum soll es denn nicht funktionieren, wenn Gott sagt, dass es geht? Wenn Gott zu mir sagt, leg ab oder töte, ja, glaubt ihr, dass Gott vergessen hat zu schreiben, aber es wird nur gehen, wenn du das und das tust? Sondern er geht davon aus, dass jeder Gläubige, wenn er will, das kann, durch den Geist des Glaubens. Und erst wenn wir beginnen, wie die kleinen Kinder, Gott wieder zu glauben, dass das, was geschrieben steht, wirklich vollkommen harmlos und einfach funktioniert, dann kommt der Sieg in unser Leben hinein und dann brechen die Bindungen. Und dann werden plötzlich deine Mitgeschwister sagen, oh, der hat sich oder die hat sich verändert. Deine Verwandte werden plötzlich sagen, hey, jetzt ist er angenehm oder sie. Deine Nachbarn werden es merken, man wird es merken. Es kann auch sein, dass du jetzt Feindschaft auf dich ziehst. Wisst ihr, wo das herkommt? Neid von Gläubigen, die nicht frei sind. Mit dem muss man auch leben. Neid von Verwandten, die nicht frei sind. Neid von Nachbarn, die nicht frei sind. Das sei im Herrn dahingestellt. Aber wir selber können völlig befreit leben, weil wir Bürger des neuen Jerusalems sind. Wir gehören zu dieser göttlichen Stadt. Wir sind in die himmlischen Orte versetzt. Und der Wille Gottes für diese Stadt ist Freiheit, befreite Bürger. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du am Kreuz von Golgatha deine Freiheit hast beschneiden lassen, dass du dich hast annageln lassen mit Händen und mit Füßen und dass du wie eine Zielscheibe den ganzen Fluch der Sünde über dich hast ergehen und entladen lassen, auf dass wir frei sind. Dank dir, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir wiedergeboren sind zur lebendigen Hoffnung, hineingetauft in dein Leib, Glieder dieses neuen Jerusalems und dass dort die Regel ist, dass man frei ist und dass du alles getan hast, dass wir nur in kindlichem Glauben dir die Ehre geben müssen durch Glaube und das dann auch passiert. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der noch nicht zu diesem Jerusalem gehört, dann erbarm dich seiner. Erbarm dich aber auch uns Gläubige, dass wir endlich in der Freiheit, die schon lange da ist, leben, auf dass du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.